Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin ja schon in Berlin. Mittwoch ist ja unsere große Premiere hier in Berlin im Schiller Theater, beziehungsweise wie es ja jetzt heißt, Komödie. Und wir sind natürlich alle schon sehr nervös und ein bisschen aufgeregt, weil wir haben bisher ja nur im kleinen Bonn gespielt, dieses Stück 35 Mal. Und jetzt gehen wir von der alten Hauptstadt in die neue Hauptstadt. Das ist natürlich schon ein bisschen ein anderer Schnack. Ja.
Genau, über das Stück, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Aber lass uns mal einen Blick ein bisschen zurückwerfen auf die letzten 2,5 Jahre Pandemie. Wie ist es dir da persönlich ergangen in dieser Zeit?
Ja, ich habe immer schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil mir ist es hervorragend ergangen. Das heißt natürlich nicht, dass es allen Künstlern beziehungsweise den Künstlern, die gerade anfangen, ihre Karriere zu planen und die jetzt natürlich auch vor 2,5 Jahren raus wollten, die auf die Straße wollten, die in die Hallen wollten, die in die Clubs wollten. Bei mir ist es ja so gewesen, ich mache ja diesen Job schon sehr, sehr lange und das ist eigentlich so ein bisschen auch wie beim Tischler, der seit 45 Jahren Tische macht und Schränke baut, der dann irgendwann mal sagt, naja, war es das jetzt? Vielleicht gibt es noch mal eine andere Option, was anderes zu tun, was ganz anderes zu machen. Und so war es bei mir im Grunde auch. Ich bin seit über 40 Jahren auf Tour. Als dann der Lockdown kam und nichts mehr ging, ich fand es eigentlich sehr gemütlich. Ich habe Dinge gemacht, die ich sonst nicht mache, mit sehr viel mehr Ruhe gemacht. Ich habe unser Gartenhaus, ich glaube, 4-mal umgestrichen zu Hause, von schwedischen Stil in den bayerischen Stil, dann wieder in den Bielefelder Stil und fand das eigentlich gut. Für mich war das eine tolle Zeit. Als dann die Zeit, Gott sei Dank, vorbei war und wir jetzt wieder spielen können, da hast du natürlich als Künstler, selbst wenn du das schon so lange machst und so viel Erfahrung hast, dann denkst du, okay, einerseits will ich das jetzt noch, zweitens kann ich es überhaupt noch? Habe ich es nicht verlernt? Und dann habe ich in einem kleinen Ort gespielt, der heißt Neuwied, der liegt am Rhein in Rheinland-Pfalz und da habe ich mein Stück Seite 1, in dem ich einen Boulevardjournalisten spiele, gleich 35 Mal hintereinander gespielt. Und da habe ich gemerkt, es geht noch, ich kann es noch und vor allen Dingen, es macht mir großen Spaß. Es macht mir größeren Spaß als Dinge, die ich sonst mache. Kiten zu gehen, mit dem Schirm auf dem Wasser zu sein, was auch schön ist. Aber es ist einfach meine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft jetzt wieder machen zu können und ausüben zu können, das ist sehr schön. Und die Leute kommen ja. Die Leute kommen, noch ein bisschen verhalten, noch ein bisschen verschüchtert. Aber sie freuen sich, dass etwas passiert. Und vor allen Dingen, die Presse ist auch wahnsinnig nett zu uns. Das ist toll. Also alle sind super nett. Man kriegt nur gute Kritiken.
Du hast in dieser Pandemiezeit, glaube ich, auch das Saxophon für dich entdeckt.
Ja, natürlich. Ich spiele ja seit, das hört sich auch immer so bekloppt an, aber ich spiele ja seit über 50 Jahren Cello, nicht besonders gut, und seit über 50 Jahren auch Gitarre. Habe viele andere Instrumente ausprobiert, Schlagzeug, spiele schlecht Klavier, spiele gut Akkordeon, behaupte ich von mir, und wollte aber immer noch ein Blasinstrument lernen. Ich hatte mal als Student, hatte ich mal 2 Jahre lang eine Querflöte, die hatte ich von einem reichen Mädchen geliehen, die aber dann doch dieses Instrument selber weiterspielen wollte, muss ich das wieder abgeben, hätte mir selber gar keine leisten können, und habe nachts geträumt von einer Posaune, also richtig geträumt, dass ich Posaune spiele. Und dann haben mir Freunde, die wirklich Posaune spielen, haben gesagt, fang an, klar, aber du musst wissen, das ist ganz schön schwierig und man kann damit gar nicht so, so doll viel machen. Überleg doch mal, Saxophon zu spielen. Dann habe ich meinen Freund Knaller, der sich Knaller nennt, gefragt, wie ist es mit dem Saxophon? Da hat er gesagt, das ist viel schwieriger als die Posaune, aber ich leihe dir mal mein Saxophon. Dann habe ich mir ein Saxophon geliehen. Habe im Keller angefangen zu spielen. Dann fand ich das ganz toll. Das habe ich ganz gerne gemacht. Dann bin ich nach Berlin gefahren. In Berlin gibt es im ehemaligen Osten einen ganz alten, im Hinterhof, einen ganz alten Laden, der 70, 80 gebrauchte Saxophone hat. Und da bin ich dann hin und habe eins ausprobiert. Fand ich toll, habe es mir dann gekauft. Ein Altsaxophon, das ist so ein kleines. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, ich wollte eigentlich auch immer mal so ein großes Saxophon ausprobieren, ein sogenanntes Bariton-Saxophon, das wiegt 7-8 Kilo, da muss man wirklich vorher Sport gemacht haben. Geht mir das doch mal mit über Nacht. Und dann habe ich da zu Hause. Ich habe immer noch meine Studentenwohnung in Berlin, in 61 in Kreuzberg.
Das ist auch gut so.
Ja, reingepustet. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch haben. Ich komme gar nicht wieder. Mhm. Ich nehme das auch mit nach Köln. Und jetzt spiele ich eben halt diese beiden Saxophone, Altsaxophon und Baritonsaxophon, und habe neben Cello und Klavier und Gitarre da großen Spaß daran.
Mhm. Du hast gesagt, du selbst bist sehr gut durch diese Zeit gekommen, aus eben den genannten Gründen auch, aber hat das vielleicht insgesamt deine Sicht auf Dinge verändert, diese Zeit?
Ja, die Dinge auf die Sicht des Lebens, die verändern sich ja jeden Tag durch das, was auf uns einströmt und was uns bewegt, was wir bewältigen können und müssen. Ich glaube nicht, dass so eine Pandemie in der Lage ist, mich derart aus der Bahn zu werfen, dass sie Dinge, die ich vorher geglaubt habe, durchdrungen zu haben für mich, wie etwa den Wert von Gesundheit, die Wertigkeit von Gesundheit, mhm, die Wertigkeit von Familie, von Freundschaft, von zusammen sein können oder eben halt auch nicht zusammen sein können. Das hat es nicht verändert, es hat es geschärft, würde ich eher sagen. Mhm. Das trifft für mich eher zu.
Ja. Mhm. Wie dicht lässt du denn gerade jetzt auch das Weltgeschehen an dich ran? Also Stichwort Ukraine. Bist du jemand, der rund um die Uhr dann die Nachrichten verfolgt?
Ich glaube, bei allem, was auf uns einstürzt, sei das, sagen wir mal, äußere Einflüsse, wie jetzt der Krieg in der Ukraine, sei das familiäre, ich sag mal, Anstrengungen, familiäre Probleme, die man einfach auch hat, wenn man zwei Kinder hat, wenn man eine Familie hat, sei das gesundheitliche Probleme, dass du immer eine gewisse Auszeit dafür brauchst, um dich von diesen Problemen wie auch immer abzulenken und zu erholen. Das heißt nicht, dass man diese Probleme nicht anpackt, dass man an diesen Problemen nicht dran bleibt. Ich gucke nicht jeden Abend Lanz. Ich merke, dass ich Lanz gucken will, weil ich gerne die Öffentlich-Rechtlichen gucke, weil ich die journalistische Kompetenz der Öffentlich-Rechtlichen natürlich über alles schätze. Merke dann aber, gut, heute mal vielleicht nicht. Und dann gehe ich rüber in die ARD und dann sehe ich da Benzin, dass sich das Benzin verteuert, ob die Ampel das alles richtig macht. Also alles Dinge, dass wir keinen Weizen bekommen. Dann sage ich, vielleicht bleibe ich da dran, oder ich sage, ich mache gar nichts und gucke einfach eine Serie oder gucke einfach eine Komödie, gucke einfach 40 Jahre Supernasen und gucke mir Thomas Gottschalk an und Mike Krüger, wie sie vor 40 Jahren, als wir diese Probleme alle noch nicht hatten, die wir aber auch hatten. Auch vor 40 Jahren gab es schon den NATO-Doppelbeschluss. Es gab ähnliche Dinge, die uns bewegt haben. Natürlich nicht in der Extensität wie jetzt der Krieg in die Ukraine. Aber kurz gesagt, ab und zu mal eine kleine Erholung, die muss man sich gönnen, um dann natürlich entsprechend wieder dran zu bleiben. Auch da gilt, den Blick zu schärfen.
Sind denn Comedy und Komödien gerade in solchen Zeiten, in denen wir jetzt sind, wichtiger denn je?
Nein.
Was macht eine gute Comedy für dich aus?
Dass ich lachen kann.
Worüber kannst du denn lachen im richtigen Leben?
Ich kann lachen über mich. Ich bin eigentlich ein Pessimist. Ein tätiger Pessimist. So gehe ich schon ewig durchs Leben. Das heißt, wenn wir ein neues Projekt haben, wie jetzt, brauchen Sie eine Quittung. Dann denke ich erstmal, dieses Projekt, das kann nicht, der Text kann nicht funktionieren. Gerade bei einer Uraufführung, die wir jetzt ja haben, das ist ja das erste Mal, dass es dieses Stück überhaupt auf einer Bühne gibt. Und dann bin ich ganz unsicher und denke, ach, die Zeile kommt nicht gut an, das kommt nicht gut an. Es kommt keinen interessiert, was wir machen. Oder wenn wir in Urlaub fahren, dann denke ich, okay, also wir kriegen, der Flug fällt aus. Dann im Hotel kriege ich natürlich wieder ein Zimmer. Dann denke ich, ich bin über der Diskothek untergebracht, was meist auch stimmt. Oder am Fahrstuhl, weil ich sehr geräuschempfindlich bin. Also ich bin ein Pessimist. Und wenn das dann aber alles nicht passiert, ja, dann kann ich darüber lachen. Und dann freue ich mich. Das heißt, ich bin ein Mensch, der als Pessimist durchs Leben geht, aber ganz schnell zufriedenzustellen ist dadurch und sich über die kleinen Dinge freut und deswegen auch oft über sich lachen kann. Aber das, also nicht, wenn ich bewusst lustig bin, sondern wenn mir Dinge passieren. Das muss man, glaube ich, erst lernen. Und ich kann über Kollegen lachen. Es ist so, wenn ich mit Kollegen spiele, und wir machen was Lustiges, dann ist es manchmal so, dass ich mich zusammenreißen muss, überhaupt weiterzuspielen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel neben Markus Maria Profittlich, wir haben eine Veranstaltung gemacht für meine, ich bin Schirmherr einer Stiftung Augenblicke, die sich für Kinder und Familien einsetzt, die mit Spina Bifida, also mit offenem Rücken geboren sind. Da haben wir letztens wieder eine Gala gemacht und dann stehe ich daneben und der macht was und ich weiß nicht weiter, weil ich ihn einfach so lustig finde und zum Zuschauer werde. Also ich bin eigentlich, ich lache ungeheuer viel.
Hm. Du bist in Bielefeld geboren. Ostwestfalen ist ja nicht gerade berühmt und bekannt für schallenden Humor. Wie und wo hast du denn die Comedy und die Leidenschaft für Schauspielerei für dich entdeckt?
Bielefeld ist bekannt für schallenden Humor. Ach was. aber nur in Bielefeld. Über die Grenzen wird es schwer. Weil es ist, man muss sagen, wir sind ja Ostwestfalen. Das heißt, also wenn man sich das mal vor Augen führt, Ost und West, ja, das ist ja auf der Das ist ja gegensätzlich. Ja.
Wem sagst du das als Berliner?
Und Ost und West, also das subtrahiert sich ja gegenseitig und übrig bleibt das Fahlen. Und das ist im Grunde auch eine gute Zustandsbeschreibung unserer Mentalität. Das heißt, es stimmt das Vorurteil, wir Bielefelder gehen zum Lachen in den Keller, aber wir graben uns dort unten dann noch ein großes Loch und da lachen wir. Man hört es nur nicht mehr über die Grenzen Bielefelds hinaus. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Fremder kommst du mal nach Ostwestfalen, sprich da besser keinen an, denn die da in Ostwestfalen sind sehr scheu und erschrecken sich dann. Ich bin ja seinerzeit Anfang der 80er, war ich ja Bielefelder und wollte es eben schaffen in der großen Metropole und dann bin ich nach Berlin. Ja, da habe ich mir den Käfer vollgepackt und bin nach Berlin gezogen und habe gesagt, also jetzt willst du es in dieser Stadt schaffen. Ich muss mal sagen, die erste Zeit war schwierig, weil ich habe natürlich nur nachts gelebt und war nur unterwegs. Und dann habe ich das Glück gehabt, muss ich sagen, im Nachhinein, dass ich 1985 dann direkt engagiert worden bin nach München zur Formel 1. Diese Sendung, an die sich die Älteren erinnern werden, das war eine Hitparade, eine Video-Hitparade in der ARD. Und da wurde ich verpflichtet nach München und das hat mich im Grunde dann vor dem Berliner Nachtleben gerettet. Also dieses ganz genaue Gegenteil von Berlin.
Wollte ich gerade sagen, ist ja ein richtiger Kulturschock von Berlin nach München.
Das war ein Kulturschock auch für die Münchner, ja. Weil ich bin ja, ich kam ja in meinen Berliner Lederklamotten an, aus Kreuzberg, aber die Münchner haben gesagt immer, leben und leben lassen, gay, und da habe ich mir dann bin ich gut untergekommen und
Lederhose, ja, also, ist Lederhose.
Lederhose ist Lederhose. Man sieht es ja heute auch wieder. Man hat mir dann ja auch für diese Sendung mehrere Lederhosen verordnet, die ich dann auch gerne getragen habe. Und also so ist der Bielefelder von Bielefeld nach Berlin über München dann letztlich vor 35 Jahren in Köln gelandet.
Dennoch hast du Germanistik, Philosophie und Pädagogik studiert. Mit welchem Ziel?
Ja, das Ziel war, in Ermangelung von Alternativen tatsächlich Lehramt, Gymnasium, Sekundarstufe 2, wohlwissend, dass ich das wahrscheinlich nie machen werde, weil dann die Lust, Theater zu spielen und vor einem richtigen Publikum zu stehen, nicht vor einem Publikum jeden Tag 6 Stunden, das zwangsweise da sitzt wie in der Schule, hat mir doch die Entscheidung dann leicht gemacht, nicht in die Schule zu gehen. Ich wollte zwischenzeitlich sogar an der Uni bleiben, habe überlegt, ob ich in Deutsch letztlich mit dem Ziel, meinen Doktor zu machen oder in Pädagogik, das wusste ich noch nicht so genau. Aber habe immer mehr Theater gespielt und bin dann von der Uni weg.
Die ursprüngliche Frage war ja, wie und wo du deine Leidenschaft eigentlich entdeckt hast. Warst du schon am Schülertheater? Hast du da schon gespielt?
Ja, ich habe mich zum ersten Mal verkleidet, glaube ich, im Kindergarten, weil da habe ich dann in der Rotkäppchen-Aufführung den Wolf gegeben. Man hat mich, glaube ich, nicht erkannt, weil ich hatte eine riesige Maske auf, die eigentlich für Erwachsene gemacht war. Aber das Verrückte ist, ich weiß heute immer noch, wie diese Maske roch, obwohl das 60 Jahre her ist, wie die aussah. So, das war so dieses Pappmaché und dann so Klebstoff. Also diesen Geruch, den kriege ich nicht aus der Nase. Dann habe ich lange Zeit mit Theater und diesen Dingen nichts zu tun gehabt, habe mich sozial engagiert. Wir hatten den ersten selbstverwalteten Jugendtreff damals in Bielefeld. Da waren wir 16, haben unsere Eltern in den Vorstand gewählt. Und das habe ich lange gemacht, wollte eigentlich dann Sozialarbeiter werden. bis ich irgendwann mal das Bielefeller Stadttheater, ein großes Haus, angeguckt habe. Und dann sind wir von hinten, durften wir auf die Bühne, und dann stand ich auf dieser Bühne und habe gedacht, hey, das ist ein guter Platz. Das ist eigentlich der bessere Platz. Besser als wenn du da unten sitzt, weil hier hast du Luft, hier hast du Platz, das ist nicht so beengt. Und da kam so das erste Mal, dass ich so, weil vorher hatte ich ja immer nur unten gesessen, dass ich dachte, ach, wenn du über die Rampe springst und geht auf die Bühne, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Schulaufführung, klassisch, in der 12., 13. Klasse, ich weiß nicht mehr, die Physiker, Dürrenmatt, da habe ich mich noch gar nicht so interessiert. Der Deutschlehrer machte Regie. Ich habe gedacht, na, wie kommst du drum rum? Hab gesagt, ich mache Regieassistenz. Das ist ja im Theater, der leider anders als beim Film und Fernsehen, der meist nur Kaffee holen muss. Ja, und dann der Deutschlehrer kriegte eine Grippe, nichts Schlimmes. Und wir standen kurz vor der Aufführung. Und dann musste natürlich der Regieassistent die Regie übernehmen. Und das hat mir dann riesen Spaß gemacht. Es war ein Erfolg. Ja, und danach, nach dem Abitur, 78 haben wir Abitur gemacht, sind wir eben halt in eine WG gezogen, in Bielefeld auch noch 10 Leute waren wir, so eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Wir haben Theater gespielt, die Hälfte hat Theater gespielt, die andere Hälfte hat geschrieben, haben dann auch danach später lange Zeit die Titanic, das Satire-Magazin gemacht in Frankfurt. Und ja, so haben wir dann mit 10 Leuten unterschiedliche Projekte, viele, viele Projekte gemacht. Und das war im Grunde der Beginn der Theater und der Theaterkarriere. Ich habe dann Musik und Theater verbunden, weil ich hatte ja lange Instrumente gespielt und wollte halt ein Rocktheater machen, habe mir Musiker dazu gesucht, und dieses Rocktheater hat dann eine Frau gesehen, die dafür zuständig war, ein Theater in Köln, ein Nachwuchstheater, Sprungbretttheater, programmlich zu gestalten, und die hat uns eingeladen. Und an diesem Sprungbretttheater haben sehr, sehr viele Leute auch zum ersten Mal auf der Bühne gestanden.
Auch H.B. Kerkeling, ne? Mit dem warst du da auch.
Hans-Peter, ja. Genau, Hans-Peter, Heller, Dirk Bach, wir alle haben da zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Mhm. Da hat der WDR sehr gute Arbeit geleistet.
Musik hast du schon ein bisschen erwähnt, Flöte, hast Instrumente gespielt. Hast du als Kind, als junger Mensch tatsächlich auch geübt?
Ja, ich habe die Nachbarn nicht befragt, wie schlimm das war, dass ich Flöte geübt habe, weil ich habe ja Flöte geübt ohne Lautstärkenverringerer. Also,
und das ist schon hardcore, muss man mal so sagen.
Ja, es gab also keinen Mute-Knopf an der Flöte, aber wir waren halt eine musikalische Familie. Mein Vater wäre gerne Operettensänger geworden, hat sich aber dann zu einem Zeitpunkt, als ich noch sehr, sehr klein war, deswegen habe ich an dieser Entscheidung nicht mitgewirkt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon da war, hat er sich entschieden, doch einen normalen Beruf zu ergreifen und kaufmännischer Angestellter zu werden. Er hat meine Mutter kennengelernt in einem Meisterchor. Beide Eltern haben lange in Chören gesungen, und mein Vater in verschiedenen Chören dann später, als er einen bürgerlichen Beruf hatte. Aber der hat immer geübt bei uns in der Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad, 4 Personen waren. Ich habe ja noch eine Schwester, ist 3 Jahre jünger. Und ich kenne meinen Vater immer nur durch die Wohnung laufend und ein Kissen vor den Mund und durch das Kissen halt Arien zu singen, ja, damit er die Nachbarn nicht stört. Und so kann ich, das behaupte ich, wetten, das gibt's ja nicht mehr, wird ja nur einmal im Jahr noch gemacht, vielleicht lädt mich der Dommi ja noch ein. Ich kann, behaupte immer noch heute, alle Arien, gängigen Operettenarien durch ein Kissen gesungen erkennen zu können. Und so habe ich dann auch Arien gesungen. Allerdings natürlich vor dem Stimmbruch erst die Mädchenarien, die Frauenarien, ja, also die Christel von der Post zum Beispiel oder ähnliche Dinge, die ich heute manchmal auch noch singe. Ja, und so habe ich halt Flöte geübt. Ja. Und dann habe ich auch das Flötenorchester in der Schule geleitet. Da war meine Omi ganz stolz. Das weiß ich noch, hat einen ersten Auftritt, da saß meine Omi da. Ich wusste nicht genau, wo sie saß. Ich sah nur einen hochroten Kopf irgendwie und wusste, das ist meine Omi. Die ist aufgeregt. Die hatte früher als junges Mädchen Ballett getanzt. Und als ich dann Schule gemacht habe, Gymnasium, Abitur, wie gesagt, auch studiert habe, aber trotzdem vor Karstadt gestanden habe, mit 3 Bällen jongliert habe, da fanden das meine Eltern, die natürlich darauf bedacht waren, wie alle Eltern, ihre Kinder in möglichst sichere Anstellungen zu kriegen und mir empfohlen haben, doch zum Finanzamt zu gehen.
Auch eine hübsche Idee.
Ja, die waren natürlich dann ein bisschen bisschen frustriert, aber meine Omi hat immer gesagt, lasst mal, der Junge kriegt das schon hin, weil ich habe auch als Mädchen Ballett getanzt.
Das ist ein echtes Argument.
Ja.
Du warst mit Bands unterwegs, Jazz und Swing habe ich gesehen. Woher diese Liebe gerade zu dieser Musikrichtung?
Mein Vater und sein bester Freund, Onkel Karl-Heinz, also mein Nennonkel Karl-Heinz, die haben Swing-Musik auch gemacht. Und die haben zum Beispiel vor ewigen Zeiten dann auch in Berlin im Wintergarten gespielt und so. Onkel Karl-Heinz mit seiner Band hat Musik gemacht und mein Vater hat dazu gesungen. Und war, so sagte er heute mit 96, und dazu steht er auch, war dafür zuständig, in der Pause die Mädels aufzureißen. Das würde er heute immer noch sagen, wenn ich ihn frage. Mhm. Und das klingt natürlich heute einfach ein bisschen anders. Aber es schafft er heute immer noch. Er ist einfach er hat die Mädels immer noch. Er ist wirklich ein toller Typ. Er ist ein richtiger Frauentyp, Frauenversteher mit 96. Und die haben Swingmusik gemacht. Und so habe ich dann mit Onkel Karl-Heinz auch Swingmusik gemacht und habe das lieben gelernt. Bin aufgetreten als 15-Jähriger auf Hochzeiten, am Wochenende, Geburtstagen, minder prominenten Schicksalsschlägen. Und dann haben wir halt da unsere Tanzmusik gemacht. Und wenn die Leute alle genug im Kahn hatten, dann haben wir unsere Musik gemacht mit zwei Gitarren und haben also Gypsy Jazz gespielt. Django Reinhardt war mein großes Idol auf der Gitarre. Und so bin ich halt zur Swing-Musik gekommen, habe dann mehrere Swing-Bands gegründet. Also die Namen kennt kein Mensch. Namen wie The Internationals oder Big Leg Sam and the International Experience.
Klingt
oder
aber
dann
groß.
Ganz lange, ja, klingt super. der Name ist erstmal wichtig. Oder dann später lange eine Band, die hieß das Kurpark-Kollektiv. Mhm. Ja. Und so haben wir auf der Straße und überall gespielt und haben Jazz gemacht. Was ich jetzt dann lange Zeit nicht mehr gemacht habe. Nur für mich eben halt im Keller. Und habe jetzt wieder ein Jazzprojekt mit Musikern aus Köln, wo ich Jazz und Musiker, das heißt Satchmo, Richards und zurück, also von Louis Armstrong bis Keith Richards, Geschichten lese aus Biografien und wir dazu Musik machen. Und kann natürlich in Brauchen Sie eine Quittung das auch tun, weil bei Brauchen wir eine Quittung haben wir ja auch, spiele ich einen Jazzmusiker, der Taxi fährt und natürlich um für sein tägliches Brot zu sorgen. Und aber er lebt für den Jazz und wir hören auch natürlich viel Jazz in diesem Stück.
Gut, dann sind wir jetzt schon mitten im Stück, jetzt in Berlin auf der Bühne
weswegen wir uns getroffen
auch,
haben.
Das ist auch. Es war aber auch sehr interessant, ein kleiner Rückblick auf dein Leben. Die Geschichte, hast du gerade schon gesagt, was hat dich an dieser Rolle gereizt? Ich meine, das ist dir ja quasi auf den Leib geschnitten.
Die meiste Kritik, die ich immer kriege, wenn ich etwas mache, egal was ich mache, schreibt die Presse immer, ist mir auf den Leib geschrieben, was natürlich nicht stimmt. Aber das ist
aber ein Kompliment.
Ja, das ist echt ein Kompliment, was ich gerne annehme. Also das ist total verrückt auf mich zugekommen. Ich habe ja, wie gesagt, spiele seit 2,5 Jahren, knapp spiele ich verschiedene Saxophone. Und Harold Faltermeier, der große Harold Faltermeier, den wir alle, die wir noch uns an die 80er Jahre erinnern können und kennen, der ja 2 Grammys gewonnen hat, der Oscar-Nominierungen hatte, der damals ja die Musik geschrieben hat zu Axel F. Also und der jetzt gerade die Musik zu Top Gun 2 gemacht hat, muss man dazu sagen. Der hatte die Idee, ein Stück zu machen und ein Stück zu machen und vor allen Dingen die Musik dazu zu machen. Der hat dann mit Anja Kruse, der großartigen Schauspielerin, hat er sich zusammengesetzt und die haben eine Idee entwickelt, die dann ein Autor, der Robbie Heinersdorf, umgesetzt hat. So, und die Frau vom, das Stück war da, und die Frau vom Harold, die hatte in einer ARD-Talkshow bei Ringelstädter gesehen, dass ich erzählt habe, dass ich Saxophon spiele. Und so lag plötzlich ein Stück bei mir auf dem Tisch. Ich war ja an dem Punkt gerade, wo ich viele Sachen abgesagt habe. Also ich habe gesagt, wenn Leute mich fragen, möchtest du nicht dahin, möchtest du nicht das machen, möchtest du nicht hier was machen, dann habe ich immer gesagt, nee, Freunde, ich habe aus der Pandemie gelernt, ich will mein Leben entschleunigen, ich will meinen Beruf entschleunigen. Mir hat das im Grunde, die Entschleunigung hat mir gut gefallen. Ich bin lieber im Keller und spiele Saxophon. Das war immer meine Ausrede. Und plötzlich hatte ich dieses Stück auf dem Tisch und hatte keine Ausrede mehr, weil ich ja einen Jazz-Saxophonist spiele. Und so ist das in wunderbarster Weise ist das zusammengekommen. Und jetzt haben wir dieses Stück gerade gemacht, eine Uraufführung. Wir haben in Bonn jetzt gerade 33 Mal gespielt, einem kleinen Theater, und haben gesagt, so, jetzt trauen wir uns, jetzt gehen wir nach Berlin.
Auf die große Bühne. Bist du denn grundsätzlich immer noch, also hast du so Lampenfieber?
Also ich habe Lampenfieber, wobei ich muss sagen, als ich dachte immer, ich habe ganz schlimm Lampenfieber. Aber als ich meinen Freund Dirk Bach kennengelernt habe, da wusste ich habe überhaupt kein Lampenfieber, weil bei Dirk war das wirklich so, der wusste nicht, ob er Pipi musste, ob er AA musste. Der ist hinter der Bühne hergelaufen, halt hyperventiliert, und musste, wie gesagt, 5-mal aufs Klo. Aber als er dann auf der Bühne war alles natürlich total ruhig. Insofern bin ich gegen Dirk Bach natürlich in allem ein Waisenknabe, auch in der Bühnenpräsenz. Aber ja, bei der Premiere geht es im Grunde darum, durchzukommen. Du musst dich dann einspielen, du musst dir 20 Vorstellungen geben, um dich richtig einzuspielen, um das auch richtig genießen zu können. Und da bin ich dann natürlich nicht mehr nervös. Schlimm ist nur, wenn Familie drin ist.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Schlimm ist es ja immer, wenn man dann wirklich so ganz dichte, entweder Verwandte hat oder Freunde. Ist es bei dir auch so, dass du dann einfach aufgeregter bist?
Das ist schrecklich, weil die kennen dich ja. Die kennen dich ja. Familie ist ganz schlimm. Und schlimm sind natürlich auch wohlmeinende, in Anführungsstrichen, Kollegen, die sich breitbeinig in die erste Reihe setzen und alle 3 Minuten auf die Uhr gucken. Das ist auch schön. Ja, also, und um zu zeigen, was ist das denn da? ich habe noch was anderes vor und das kann ja wohl nicht sein. Gut, die haben wir jetzt bei dem Stück nicht erlebt, weil alle die Kollegen drin waren begeistert. Das ist so dieses, brauchen Sie eine Quittung? Man könnte dazu sagen, es ist natürlich kein Musical. Es ist ein sogenanntes Pocket Musical. Das heißt, ein kleines Musical. Wir sind ja auch nur zu zweit, Anja Kruse und ich. Aber die Musik passt auch immer rein. Die hat auch immer eine Geschichte. Harold Faltermeier hat sich auch getraut, mal lustige Dinge zu schreiben, lustige Texte zu schreiben, was er natürlich kann. Und so ist das ein ganz, ganz schöner Abend, der ganz toll in diese Zeit passt, in diese Zeit, über die wir ja vorhin geredet haben, in dieser Zeit, in der man trotzdem Mann und Frau die Dinge ernst nimmt und alles ernst nimmt, was umherum passiert in der Weltpolitik. Ab und zu doch bitte mal das bisschen braucht, sich zu entspannen, sich zu unterhalten, um dann mit geschärften Sinnen wieder in den Alltag zurückzugehen. Und das schafft dieses Stück, das haben wir jetzt gesehen, an der Reaktion des Publikums.
Brauchen Sie eine Quittung in der Komödie am Kudamm im Schiller-Theater? Was steht sonst noch an für dich in den nächsten Monaten? Soloprogramm, Tour?
Ich bin immer noch mit meinen Soloprogrammen unterwegs, also einmal sehr erfreut, mein Kabarettprogramm und dann die Seite 1, wo ich einen Boulevardjournalisten spiele, das ist ein ganz ernstes Stück, da bin ich alleine auf der Bühne, aber jetzt freue ich mich nach diesen Soloprogrammen, habe ich im Grunde 100% zugelegt, weil ich bin jetzt mal wieder mit einer Kollegin, mit Anja Kruse auf der Bühne und das ist schön, die Bälle hin und her sich zu werfen und da habe ich aber auch wieder das Problem, dass ich Kollegen immer so toll finde und Anja Kruse finde ich so toll und dann stehe ich manchmal daneben und denke, jetzt spiel aber weiter und finde nicht nur die Kruse toll.
Danke. Gut, dir, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.